D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Schönen guten Abend.
Und Herr Pähler.
Guten Tag. Angst rund ums Theater. Wie rechte Aktivisten der Kulturbranche einschüchtern.
Neuigkeiten zu Breitbart, wann die rechtspopulistische Webseite in Deutschland starten möchte.
Staatsaffäre wegen Yüksel, warum der in der Türkei verhaftete Journalist ein Problem für die Kanzlerin werden kann.
Diskussion zur Nationalitätsnennung, was wir von der Polizei nach einer Todesfahrt in Heidelberg besser nicht lernen sollten.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Stefan Beutelsbacher. Er ist US-Korrespondent von Welt und N24 und seinem Kollegen, dem Wirtschaftskorrespondenten Nikolaus Doll, vor etwa 10 Stunden, also 7,5 Stunden vor dem Börsengang von Snapchat, schrieben sie auf Welt.de, Zitat, vieles deutet darauf hin, dass aus der jungen Firma Snap ein Debakel wird, dass sie keine Gewinne macht, sondern unter ewiger Geldnot leidet wie Twitter, dass die Nutzerzahlen nicht mehr steigen, sondern stagnieren, dass Snapchat am Ende bleibt, was es ist, cool, aber zweite Liga.
Die zweite Meinung
kommt heute auch aus der zweiten Liga von Herrn Pähler.
Vielen Dank, hier spricht der Absteiger. Nun, die Börse, die ist, glaube ich, auf jeden Fall anderer Meinung als die beiden Weltkorrespondenten. Aus dem Stand hat die Aktie 50% zugelegt. Snap ist aus dem Stand also mehr als 35 Milliarden Dollar wert und damit das Dreifache von Twitter. Ist das jetzt nur Anfangs-Euphorie, eine Blase, die schon bald zerplatzt? Ich glaube das nicht. Und zwar, weil Snapchat anders als Twitter nicht auf Text, sondern auf Bild und Bewegtbild fokussiert ist. Und das ist irgendwie viel attraktiver, vor allen Dingen auch für Werbung. Und die Monetarisierungschancen sind deswegen, glaube ich, auch viel besser als bei Twitter. Ich jedenfalls glaube an Snapchat und so, deswegen mache ich jetzt Schluss. Ich muss nämlich dringend meinen Bankberater anrufen.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das Medienmagazin. Und Herr Pähler, ich habe mal schnell nachgeschaut. Das ist unsere 490. Ausgabe.
Echt?
Und mit einer medialen Darstellungsform haben wir uns bisher noch überhaupt nicht beschäftigt. Dem Theater.
Naja, manche sagen vielleicht, hier ist es sowieso jede Woche Theater, aber das meinen wir sowieso nicht. Und wir meinen auch nicht das Theater, das manchmal Medienpolitiker oder Medienmanager veranstalten, wenn es um die Digitalisierung geht. Nein, worüber wir jetzt reden, das ist das echte Theater, also das mit den Brettern, die die Welt bedeuten. Hier in Deutschland hat uns nämlich eine Geschichte erreicht dazu, die uns sehr beunruhigt.
Ja, sie beleidigen zunehmend Theaterschauspieler, bedrohen Intendanten und stürmen auch Theater. Rechte Aktivisten haben sich auf die Kulturszene eingeschossen.
Ja, Populismus wird gesellschaftsfähig und Rechtsradikale, die zünden ja die nächste Eskalationsstufe. Verschiedene deutsche Theaterintendanten berichten von Übergriffen durch Rechtsradikale. In einem Bericht der Huffington Post Deutschland, da haben sie sich öffentlich geäußert und es fallen darin in diesem Beitrag Zitate wie, so hat jede Diktatur angefangen oder auch Rechtspopulisten wollen unseren Kulturbetrieb radikal verändern.
Oder das Theater steht mittendrin in einer gesamtgesellschaftlichen Debatte und ist in der Pflicht, sich zu positionieren. Das klingt nicht mehr nach einzelnen Zwischenfällen. Darüber reden wir jetzt mit Sebastian Mattes. Er ist der Chefredakteur der Huffington Post Deutschland und heute Abend bei uns zu Gast. Guten Abend, Sebastian.
Schönen guten Abend.
Tja, diese Problematik, die war bisher ja noch gar nicht so sehr im öffentlichen Bewusstsein aufgetaucht. Wie habt ihr von dieser Geschichte erfahren?
Ja, ich muss ehrlich gestehen, bei uns war sie auch nicht so richtig im Bewusstsein. Es kam dann eine Kollegin in irgendeiner Konferenz mit einer kleinen Meldung aus irgendeiner Regionalzeitung in Thüringen und darin wurde gemeldet, dass 4 Schauspieler eines Theaters in Altenburg gekündigt hätten wegen eben solcher Übergriffe. Und das fanden wir allein schon so spannend, dass wir gesagt haben, hey, da schicken wir einen Reporter hin. Dieser Reporter ist dann auf die Suche gegangen und hat versucht, dort Menschen zu erreichen und ist eigentlich nicht sofort durchgekommen und hat weiter recherchiert und hat dann festgestellt, das ist eigentlich kein trauriger Einzelfall, sondern es hat ganz viele solche Fälle gegeben. Es hat auch Fälle gegeben, über die andere Medien schon berichtet hatten, nur selten wurden all diese verschiedenen kleinen Beispiele und Mosaiksteine zusammengelegt zu einer größeren Geschichte. Und das hat er dann getan und das ist ein sehr emotionales Stück geworden und wurde wahnsinnig verbreitet und diskutiert über Facebook. Und wir haben sehr, sehr viele Reaktionen darauf gekriegt und das hat uns dann dazu bewogen, weiter zu recherchieren und uns die Frage zu stellen, wie groß ist dieses Problem eigentlich wirklich? Und im Zuge seiner Recherchen hat der Kollege Jürgen Klöckner, der bei uns für uns in Berlin arbeitet, mit verschiedenen Intendanten gesprochen und hat festgestellt, fast jeden, den er anspricht, hat so eine Geschichte zu erzählen. Und dann entstand die Idee, Mensch, dann lass uns eine Geschichte machen, in der wir all diese Geschichten zusammenbringen. Und am Ende ist es dann ein sehr, wie ich finde, emotionaler Appell auch der Intendanten geworden, jetzt zu reagieren, was zu tun und das Thema ins Bewusstsein zu holen.
Bevor wir vielleicht auf diesen Appell schauen, wie sehr hat dich und auch euch in der Redaktion überrascht quasi, dass es doch dieses Ausmaß tatsächlich hat? Also wenn man diese ganzen Mosaiksteine, wie du es gerade beschrieben hast, zusammensetzt?
Ja, das war natürlich schon sehr überraschend, zumal mich hat auch überrascht, wie handgreiflich die Thematik, die Geschichte geworden ist zum Teil. Also es sind Anhänger der identitären Bewegung haben gedroht, Theater zu stürmen. Es sind Nagelbomben vor Theatern explodiert. Ist nicht so ganz klar, ob diese Geschichte in Chemnitz wirklich Rechtsradikalen zuzuordnen ist. Aber eben von solchen Geschichten hört man. Und das hat mich doch schon sehr, sehr überrascht.
Wir haben ja eben auch in unserer Einführung schon ein paar Zitate genannt. Was sind so die Hauptaussagen der Intendanten?
Naja, zunächst mal habt ihr, glaube ich, die wichtigsten Zitate damit schon abgedeckt. Aber ja, im Kontext
gemacht.
Sehr, sehr gut. Im Kontext geht es aber vor allem darum, dass die Intendanten sagen, da gerät etwas in Gefahr, was wir eigentlich wertschätzen sollten. Und der Meinung bin ich absolut auch. Denn ich finde nicht alles toll, was in den Theatern passiert. Und ich glaube, das soll auch keiner. Aber es ist extrem wichtig, dass die Künstler in den Theatern wahnsinnig frei agieren können. Und dass dort auch Themen auf die Bühne kommen können, die wahnsinnig unangenehm sind. Und wenn man sich das mal anschaut, dann passiert es ja auch. Also wenn wir anschauen, was Lilienthal in München macht, er bringt die Flüchtlingsthematik sehr regelmäßig hier auf die Bühne oder auf die Bühne von Veranstaltungen rund um das Theater. Andererseits in Ostdeutschland gibt es andere Theater, die zum Beispiel sagen, okay, wir bringen aber nicht nur die Flüchtlingsthematik, sondern wir bringen auch Menschen, die uns bekämpfen, auf die Bühne. Da gibt es dann Podiumsdiskussionen mit AfD-Anhängern über genau solche Themen. Und das ist eben vielleicht noch die gute Botschaft, die wichtige Botschaft aus der Geschichte, dass keiner der Intendanten sagt, okay, die Situation ist fürchterlich schlecht, wir müssen, alles geht den Bach runter, sondern am Ende des Tages, jetzt erst recht, jetzt müssen wir kämpfen, jetzt müssen wir zeigen, warum das Kulturgut Theater so wichtig für uns ist. Und dieser Optimismus, der hat mich dann doch auch wieder sehr beeindruckt.
Da passt ja das eine Zitat dazu, das Theater steht mittendrin in einer gesamtgesellschaftlichen Debatte und ist in der Pflicht, sich zu positionieren. Das klingt aber auch so danach, dass da noch nicht alle Hausaufgaben gemacht wurden vom Seiten der Theater, oder?
Möglicherweise ist es natürlich auch der Ruf der Intendanten, mit denen wir gesprochen haben, dass die Theater klar Farbe bekennen. Das tun ja schon einige, das sind möglicherweise stillere Aktionen wie einfach Plakate, die darauf hinweisen, dass das Theater für eine offene, für eine bunte Gesellschaft steht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite können das sehr laute Aktionen sein, eben wie die Flüchtlingscafés von Lilienthal in München und die Aktionen, die er sonst so angeschoben hat.
Was glaubst du denn, warum suchen sich eigentlich die Rechtsradikalen ausgerechnet Theater aus? Also das ist ja nicht unbedingt das Medium, wenn ich das mal so nenne, das so absolut in der Öffentlichkeit steht und eine totale Breitenwirkung entfaltet.
Naja, wenn man sich anschaut, was die Strategie vieler Rechtsradikaler ist, dann ist es ja im Grunde das Bekämpfen dieser offenen Gesellschaft. Sie prangern immer mangelnde Meinungsfreiheit an. In Wirklichkeit geht es ihnen darum, die Meinungsfreiheit einzuschränken. Und die Attacken kommen ja immer dann, wenn in diesen Theatern Stücke auf die Bühne kommen, die Themen ansprechen, die unangenehm sind für die Rechtsradikalen.
Du hast schon gerade gesagt, der Artikel bei euch ist viel geteilt worden. Was habt ihr denn so für inhaltliches Feedback bekommen? Wie wurde da darüber diskutiert? Wie hast du das wahrgenommen?
Unter Nutzern wurde es natürlich sehr kontrovers diskutiert. Es gab so eine Seitendiskussion, in der dann die Frage aufgeworfen wurde, okay, völlig losgelöst von links und rechts, müssen wir mal die Frage stellen, inwieweit das Theater eigentlich noch wirklich Themen dient, die in unserer Gesellschaft diskutiert werden oder ob sich das Theater irgendwie losgelöst hat. Ich glaube, die kann man mal getrost ausklammern, die Debatte. Die hat aber eine Rolle gespielt, lustigerweise. Und ansonsten, klar, links gegen rechts. Ganz viele Stimmen natürlich aus dem Lager von rechten Gruppen, die natürlich geschossen haben gegen das Thema. Auf der anderen Seite natürlich sehr viele Menschen, die sich betroffen gezeigt haben, die gesagt haben, wir finden auch nicht großartig, was in allen Theatern läuft. Wir waren vielleicht schon seit Jahren nicht mehr dort, aber wir verstehen, welche wichtige Funktion Theater in unserer Gesellschaft auch haben.
Vielleicht nochmal etwas allgemeiner auch in einer Zeit, wo wir ja gerade doch eine deutliche Politisierung erleben, aber gleichzeitig auch der Populismus erstarkt. Was bedeutet eine solche Entwicklung allgemein für die Kultur?
Ja, es kommt natürlich in einer besonders kritischen Phase, weil sich das natürlich auf der einen Seite mischt mit Debatten über Kulturförderung. Das haben wir, glaube ich, in Heidelberg gab es die Debatte, wo dann ein AfD-Stadtrat oder Abgeordneter via Facebook groß geschossen hat gegen das Theater und angedroht hat, dann sich für Stellenstreichungen einzusetzen. Das geht also in diese Mischung in einer Zeit, in der sowieso Kulturetats in Frage stehen, weil die Städte weniger Geld haben und so. Also es kommt zu einer besonders heiklen Phase. Gleichzeitig erleben wir natürlich eine dramatische Zuspitzung der Debatten von links wie von rechts. Und das zeigt sich halt auch bei diesen Attacken auf Theater. Wir haben noch eine interessante weitere Geschichte festgestellt. Reaktionen jetzt waren, dass auch bildende Künstler und Buchautoren ganz ähnliche Dinge erlebt haben und ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, da werden wir auf jeden Fall in den nächsten Wochen nochmal deutlich nachlegen.
Wir verfolgen das auch auf jeden Fall dann weiter, was ihr dazu veröffentlicht auf der Huffington Post Deutschland. Den Link haben wir auch zum Artikel, haben wir direkt verlinkt auf die Radio Wissen, wenn ihr auf eine Stunde was mit Medien klickt. Und Sebastian Mattes bleibt noch bei uns, denn es gibt so viel mehr heute Abend zu bereden. Die Medienthemen der Woche, die sind heute Abend unser Thema in dieser einen Stunde was mit Medien.
Die Radio Wissen.
Was mit Medien? Das wöchentliche Medienmagazin bei Die Radio Wissen.
Sebastian Mattes, der Chefredakteur der Huffington Post Deutschland, ist heute unser Gast. Und wir reden über die Medienthemen der Woche.
Ja, und deswegen müssen wir auch über Breitbart reden. Das ist uns nämlich ins Auge gestochen in dieser Woche. Im Zuge der US-Wahl haben wir ja schon über das rechtspopulistische Online-Medium berichtet. Da ist es aufgefallen, auch in Deutschland bekannt geworden. Und über einen Deutschlandstaat haben wir hier auch schon in unserer wöchentlichen Serie der Anti-Fake-News-Taskforce berichtet. Genauer gesagt über eine Initiative, die ein Gegenzeichen setzen möchte, nämlich über Schmalbart.
Tja, und heute in der neuen Ausgabe der Zeit lesen wir folgende Überschrift. Umstrittenes US-Medienunternehmen Breitbart arbeitet an Expansion nach Deutschland. Okay, das wussten wir schon, aber wie weit diese Pläne sind, da gibt es jetzt neue Details, die wir mal jetzt hier für euch dann auch nochmal verraten. Und zwar soll es schon möglichst bald eine Redaktionsvertretung in Deutschland geben. Und dazu hat die Zeit mit Breitbarts Rom-Korrespondenten Thomas Williams gesprochen. Und er sagt, dass schon die ersten Bewerbungsgespräche stattgefunden haben. Und Ziel sei es, innerhalb der nächsten 6 bis 8 Monate ein Büro in Deutschland zu eröffnen. Allerdings könne sich der Staat noch verzögern. Entscheidend sei, die richtige Person an der Spitze zu finden, sagte er in diesem Interview. Und das fand ich ein interessantes Detail. Es falle der Konzernleitung schwer, Einstellungsgespräche und logistische Vorbereitungen von den Vereinigten Staaten auszumanagen.
Ja, vielleicht liegt es an den Ausreisebestimmungen oder keine Ahnung. Ein anderes, man kann auf jeden Fall auch sehen, das ist in dem Zeitbericht zu lesen, dass Breitbart nicht nur auf Expansion aus ist, quasi in andere Länder, sondern insgesamt auch seit dem US-Wahlkampf stark gewachsen ist. Angeblich soll sich die Belegschaft mehr als verdoppelt haben, also rund 100 Mitarbeiter. Und problematisch ist aber wohl für das Redaktionsteam, dass es zum ehemaligen Vorstandsvorsitzenden, zu Stephen Bannon, nur noch einen eingeschränkten Kontakt gäbe. Ne? Also wir erinnern uns, das ist genau der Stephen Bannon, der eben auch US-Präsident Donald Trump als strategischer Berater zur Seite steht. Und da hat jetzt der Secret Service, der ja für die Sicherheit des Präsidenten zuständig ist, gesagt, na, lieber mal die Kommunikation zu Herrn Bannon, zu seinen Breitbart-Mitarbeitern einschränken. Das könnte ein Sicherheitsrisiko sein. Auch eine Hürde, mit der sie zu kämpfen haben auf jeden Fall.
Tja, und die Zeit berichtet auch noch Daten von Alexa, der Analysefirma. Sie sagt, dass Breitbart zu den weltweit 250 meistbesuchten Webseiten gehört. In den USA sogar auf Platz 35, noch vor der Washington Post. Und ja, schon im November gab es halt die Ankündigung des Chefredakteurs Alexander Marlow, nach Deutschland und Frankreich expandieren zu können.
Sebastian, wenn du das Ganze beobachtest, die Diskussion um Breitbart, was erwartest du von einem möglichen Deutschlandstaat?
Naja, wir sprechen ja schon seit Monaten eigentlich über eine dramatische Verschärfung der politischen Debatte im Internet, in der Realität und so weiter. Und wenn ich mir so anschaue, wie sich die Sache in Amerika entwickelt hat, dann glaube ich, dass sich die ganze Lage nochmal deutlich verschärfen wird. Wir haben vor ein paar Wochen mal recherchiert, wie Breitbart eigentlich arbeitet und haben festgestellt, dass Breitbart in Amerika in der Tat in der Lage ist, in wenigen Stunden einen gigantischen digitalen Mob loszutreten, der dann Menschen bedroht, Journalisten, Politiker. Jeder, der es auch nur wagt, Donald Trump zu kritisieren, kann von diesem Mob eingeholt und bedroht werden. Da geht es bis zu Morddrohungen und dass Menschen sich nicht mehr aus dem Haus trauen.
Und glaubst du denn, dass Breitbart tatsächlich diese Mechanismen auch einsetzen will, um auch hier in Deutschland in der öffentlichen Debatte eine Verschärfung herbeizuführen?
Das ist natürlich aktuell schwer zu sagen, aber was man schon sagen muss, dass es in diesem Spektrum, in diesem sehr rechten, rechtspopulistischen Spektrum schon medial noch ein trauriges Potenzial gibt, weil wenn man sich anschaut, wie einige Blogs schon funktioniert haben und funktionieren, dann glaube ich schon, wenn da eine Seite daherkommt, die dann doch, so schlimm es ist, sehr, sehr professionell aussieht, dann ist da deutlich Potenzial, noch was zu bewegen und dann werden wir so eine Verschärfung der Debatte auch hier erleben.
Das ist ja interessant, weil es gibt ja da auch so eine, so eine publizistische Parallelöffentlichkeit, ne? Wenn man sich das anschaut für rechtspopulistische Medien. Das heißt, teilweise werden da ganz klassische Medien überhaupt nicht mehr genutzt, bestimmte Webseiten spielen da eine ganz große Rolle. Glaubst du, dass das noch ein so großer Rahmen ist, dass da Breitbart gut noch wildern kann?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das hat ein riesiges Potenzial. Und das wird ja auf der anderen Seite von den politischen Bewegungen flankiert. Ich meine, jeder weiß oder die meisten wissen, dass Pegida an seine Anhänger Listen verteilt hat, auf denen stand, welche Medien eigentlich noch glaubwürdig sind. Und da kam natürlich keins der großen Medienhäuser vor.
Was glaubst du denn, was ist das große Ziel von Breitbart? Ist das Idealismus? Will man wirklich groß einfach Ärger machen? Will man destabilisieren oder will man ganz einfach Geld verdienen?
Also Geld verdienen spielt auf jeden Fall eine Rolle. Das haben wir auch aktuell gesehen, als verschiedene große Anzeigenkunden bei Breitbart gekündigt hatten, wie die Seite diese Anzeigenkunden attackiert hat. Also so eine Entscheidung tut dem Unternehmen schon weh. Auf der anderen Seite sind es natürlich die Krieger der neuen Rechten, der Alt-Right-Bewegung in Amerika. Breitbart liefert denen eigentlich den ideologischen Unterbau. Da schaut man morgens rein und weiß, was man zu denken hat, wie man zu handeln hat. Und wenn es halt darum geht, eine Foreign Policy-Autorin zu denunzieren und zu verfolgen, dann macht man das halt.
Jetzt bist du ja auch Chefredakteur eines Online-Mediums, das seinen Ursprung gewissermaßen in den USA hat, also ein Ableger der Huffington Post. Wenn du das jetzt mal vergleichst und dir vorstellst, nochmal in Erinnerung rufst, wie ihr damals euer Angebot aufgebaut habt, wie sehr wird sich eigentlich Breitbart überhaupt abnabeln können also Breitbart Deutschland von dem, ich sag mal, dem Mutterangebot? Also ist das überhaupt, würdest du ihnen das raten? Nicht, dass wir hier sozusagen Breitbart noch kostenlos Unternehmensberatung geben wollen, aber es fände ich schon spannend eigentlich, wie so ein Prozess tatsächlich auch vonstatten geht.
Ja, ich glaube, das ist ganz schwer zu sagen. Also ich würde mich da jetzt auch gar nicht irgendwie aus dem Fenster hängen wollen. Ich glaube auch, die Konstruktion bei uns war ja eine ganz andere. Wir sind ja in Kooperation mit dem Burda Verlag in Deutschland gestartet. Also AOL, das Mutterhaus der Huffington Post, und Burda haben das hier zusammen auf die Straße gebracht. Und ich glaube, das war für uns ein sehr, sehr gutes Modell, weil wir in der Lage waren, sehr schnell zu lernen, sehr schnell auch so zu agieren, wie man in Deutschland halt agiert. Da hätten die Amerikaner allein wahrscheinlich größere Schwierigkeiten gehabt.
Hör ich da so ein bisschen Hoffnung raus, vielleicht, dass es mit Breitbart gar nicht so schlimm wird?
Völlig wertfrei.
Verstanden.
Sebastian Matthes ist weiter unser Gast in einer Stunde Was mit Medien bei D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das deutsch-türkische Medienmagazin.
Der Fall des in der Türkei festgesetzten deutsch-türkischen Weltkorrespondenten Deniz Yücel beschäftigt uns weiter. Letzte Woche, da hatten wir ja schon mit seinem Korrespondentenkollegen von Spiegel gesprochen hier und bei uns in Was mit Medien.
Da war noch gar nicht so richtig klar. Kommt er jetzt eigentlich so richtig offiziell in Haft? Der Haftrichter musste ihn ja noch sehen. In der Zwischenzeit hat der Termin stattgefunden und ihr habt es mitbekommen. Ja, Deniz Yücel bleibt in Haft und da gab es auch große Proteste. Einen gigantischen Autokorso gab gab es hier in Deutschland und auch beim politischen Aschermittwoch, musste sich sogar die Kanzlerin dann auch äußern. Und irgendwie ging auch heute nochmal alles Schlag auf Schlag, weil das war so eine kleine Ironie der Geschichte, dass ausgerechnet der Mann, der so ein bisschen verantwortlich zeichnet für die Justiz in der Türkei, dass der jetzt nach Deutschland kommen wollte.
Sagen wir mal so, der Mann, der ein bisschen verantwortlich zeichnet für die Justiz in der Türkei, ist der Justizminister des Landes und der hatte eigentlich heute Abend einen Auftritt hier bei uns in Deutschland vorgesehen, in Baden-Württemberg, in der Stadt Gaggenau. Dort wollte er Werbung machen für die Volksabstimmung von Türkeis Präsident Erdogan über das die Veränderung im Präsidialsystem. Ja, und ich kann mal so sagen, er kommt nicht, ne? Er kommt einfach nicht.
Ja,
er darf nicht kommen.
Das war der erste Streich. Der zweite Streich war dann, die Gemeinde Gaggenau hat nämlich diesen Wahlkampfauftritt in der Stadthalle untersagt. Die Halle, die Parkplätze und die Zufahrten reichten für den Besucherandrang nicht aus. Sicherheitsbedenken, wie es dann hieß.
Ja, und jetzt folgt auch noch der dritte Streich, weil es ist immer noch nicht zu Ende. Was macht ein Staat, der ein bisschen beleidigt ist? Er bestellt den Botschafter ein und so muss Martin Erdmann, das ist der deutsche Botschafter in der Türkei, mal vorsprechen beim türkischen Staat und die ganze Geschichte erklären. Und das ist, glaube ich, schon so, dass wenn ein Botschafter einbestellt wird, das ist schon eine diplomatische Eskalation, die man sich wohl überlegt. Also ich bin gespannt, wie das Ganze weitergeht.
Ja, und unterdessen im Netz gab es eine interessante organisierte Solidaritätsaktion. Der Journalist Ralf Heimann hat vorgeschlagen, das Yücel-Buch zum Amazon-Bestseller zu machen und ihm mit seinem E-Book für unter 2 Euro zu kaufen. Also er hat es getwittert, nur mal so, wir könnten Deniz Yücel's E-Book über den Aufstieg Erdogans für 1,49 zum Bestseller machen. Und das gab richtig viel Echo, viele nette Tweets, die dann da auch angekommen sind. Und das war auf jeden Fall dann auch nochmal sehr spannend zu beobachten, wie das Netz darauf reagiert hat.
Ja, und über die Auswirkungen dieses Ganzen, ist es noch ein Fall? Ist es schon ein Konglomerat von verschiedenen Verstrickungen? Wie auch immer, darüber reden wir jetzt mit Sebastian Mattes, dem Chefredakteur Huffington Post Deutschland. Er ist weiter bei uns. Und vielleicht die ganz große Frage direkt mal zum Anfang. Was bedeutet dieser Fall eigentlich für unsere Kanzlerin?
Ganz, ganz heikles Thema. Eine Sache würde ich gerne noch vorwegnehmen, weil der Gipfel dieser ganzen Entwicklung heute Abend ist ja, dass die Entscheidung, dass die Auftritte in Deutschland abgesagt werden, jetzt von der Türkei als undemokratisch kritisiert werden. Das ist schon ziemlich lustig. Während dort die Demokratie abgeschafft wird, beruft man sich also auf das schöne alte Recht. Sehr spannende Entwicklung. Ich glaube, das wird sich in den nächsten Stunden und Tagen dramatisch zuspitzen. Und Angela Merkel war ja schon eigentlich überraschend deutlich in den letzten Stunden und Tagen. Nur ist sie gleichzeitig in einem wahnsinnigen Dilemma, denn wie jeder weiß, hat Deutschland einen groß angelegten sogenannten Flüchtlingspakt mit der Türkei laufen und durch diesen, das ist einer der Gründe dafür, dass weniger Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Und die Zwickmühle für Merkel ist nun, dass Erdogan möglicherweise sagt, okay, wenn das alles so nicht funktioniert, wie ich es mir vorstelle, dann kündige ich diesen Pakt einfach auf. Und wir wissen aus der Vergangenheit, dass er schon ein paar Mal mit der Idee gespielt hat, auch als Drohung gegen die EU zum Beispiel. Und das ist durchaus ein Thema, was Merkel im Sommer mitten im Wahlkampf nicht gebrauchen kann.
Glaubst du, sie wird sich deswegen von Erdogan im Grunde erpressen lassen?
Ich würde mal sagen, die Gefahr besteht auf jeden Fall. Das hängt jetzt so ein bisschen davon ab, wie groß der Druck wirklich ist von der Öffentlichkeit, von den Medien und von allen Seiten.
Die Frage ist halt, ich glaube, auf der einen Seite ist Öffentlichkeit sehr wichtig, was ja auch sehr interessant ist. Verschiedene Medien haben da nicht nur Deniz Yücel zum Gegenstand der Berichterstattung gemacht, sondern auch die 150 anderen Journalisten, die in türkischen Gefängnissen dann auch festgesetzt sind. Und das ist glaube ich, schon mal auch, glaube ich, sehr wichtig, weil da auch tatsächlich was bewegen kann. Aber die Frage ist natürlich, kann der Druck auch nicht irgendwann zu groß werden, dass die Türkei nicht mehr gesichtswahrend aus der Nummer rauskommt?
Das kann schon sein. Ich glaube, bis zum Referendum, wo über diese sehr umstrittene Verfassungsreform abgestimmt wird, wird sich nichts bewegen.
Also es ist ein Thema, was uns noch länger beschäftigt.
Genau.
Das Interessante eigentlich an diesem Thema ist ja auch, wenn man sich jetzt mal anschaut, wie hier so reagiert wird in Deutschland. Wir haben ja nicht nur Solidarität unter Medienschaffenden gehabt, wenn man sich mal in der vergangenen Woche den kritischen Artikel in der FAZ zur Wahl der Welt, das, wie könnte man nur einen, der auch zum Teil einen türkischen Pass hat, dorthin schicken, anschaut. Auch die SZ ist nicht ganz unkritisch mit Yücels Arbeit umgegangen. Aber das Interessante dabei ist dann ja auch, wenn man sich mal die ganzen Kommentatoren im Netz anschaut, also dass es auch sehr viele gibt, die dann die Arbeit von Yücel kritisieren. Bist du darüber überrascht, dass es nicht nur Solidarität mit ihm gibt?
Naja, vielleicht ist der Zeitpunkt ein bisschen unglücklich, aber generell ist doch auch ein gutes Zeichen, dass wir in der Lage sind, einen Menschen kritisch zu beurteilen, dessen Schicksal man trotzdem anschauen muss und mit dem man sich befassen sollte. Also insofern finde ich das eigentlich eine gute, sympathische Entwicklung. Einige Dinge wurden gesagt, die ich so sicherlich niemals gesagt hätte und die ziemlich unmöglich waren. Aber gut, das ist halt jetzt eine Debatte. Gleichzeitig gibt es, glaube ich, bei einigen Kollegen auch den Wunsch, dann mal so richtig gegen den Strich zu bürsten, wenn alle halt auf seiner Seite stehen. Dann erhält man auch viel Aufmerksamkeit. Ich meine, das ist ja auch noch nicht eine ganz neue Methode.
Jetzt ist ja dieser Fall noch, ich sag mal, ziemlich frisch, poppt gewissermaßen gerade hoch. Wie sehr wird denn überhaupt das Thema Türkei und auch das Verhältnis quasi der Türkei zur freien Meinungsäußerung, zu den Medien, wie sehr wird das eigentlich von deutschen Redaktionen deiner Meinung nach in den nächsten Wochen und Monaten noch aufgegriffen? Oder gibt es möglicherweise da sogar schon so erste, ich sag jetzt mal, Berührungsängste, weil vielleicht auch menschlich der ein oder andere sich auch Sorgen macht, wenn man sich zu weit aus dem Fenster lehnt und zu kritisch mit der Türkei umgeht?
Also die Entwicklung sehe ich noch nicht. Ich glaube, dass wir uns viel intensiver mit der Türkei beschäftigen müssen. Allein aus dem Grund, dass Millionen Türken in unserem Land leben und sehr, sehr viele von denen unter direktem Einfluss von Erdogan stehen. Und sagen wir es mal so, letztlich beschäftigen wir uns wahnsinnig viel mit Donald Trump aktuell. Aber für Deutschland ist Erdogan und die Politik Erdogans wesentlich gefährlicher aktuell als die Politik von Donald Trump.
Sagt Sebastian Matte, Chefredakteur Huffington Post Deutschland. Er bleibt doch heute Abend bei uns. Wir reden über die Medienthemen der Woche hier bei Was mit Medien bei D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien, das kritische kommentierende Medienmagazin bei D-Radio Wissen.
Tja, wir haben eine interessante Mediendebatte, über die wir heute Abend auch noch reden wollen, wenn Sebastian Matthes von der HuffPo Deutschland weiter bei uns zu Gast ist. Und da bin ich gespannt, was du dazu sagst, Sebastian. Aber lass erstmal Herrn Perler und mich die Bühne bereiten, um nochmal ein bisschen einen Theaterbegriff hier zu benutzen. Und zwar geht es um einen Aufreger erst einmal im Netz und dann aber auch unter Journalistenkreisen, der sich nach einer Todesfahrt am vergangenen Wochenende in Heidelberg ereignet hat. Ein PKW ist eine Menschenmenge gerast. Dieses Bild hören wir in letzter Zeit öfter oder sind auch sehr darauf aufmerksam. Und da war natürlich zunächst, als die erste Meldung die Runde machte, die Vermutung da, das könnte sich um einen Terroranschlag gehandelt haben. War es aber wohl nicht, hat die Polizei schnell klargestellt. Und dann kamen ziemlich schnell Fragen, ob denn das zum Beispiel im Netz, ob das denn zum Beispiel von einem Flüchtling diese Tat getan wurde. Und da hat die Polizei da, wenn man sich die ersten Tweets anschaut, doch sehr gut drauf reagiert. Und zwar hat das gesagt, dass das nicht der Fall ist. Aber ein Tweet hat so ein bisschen dann Sorgen ausgelöst. Und zwar hieß es daran, und nun nochmal für alle, Hashtag Tatverdächtiger, Deutscher ohne Migrationshintergrund. Und das ist dann auch von den von Medien so übernommen worden. Und da gab es dann eine richtige Debatte. Hier in D-Radio Wissen haben wir schon über diesen Tonfall in Social Media von der Polizei berichtet. Aber Herr Perler, du hast jetzt auch noch mal was zum Medienaspekt, weil da hat sich noch ein Chefredakteur geäußert.
Ja, und zwar ist das Kai Rienecker gewesen vom SWR. Und er hat sich doch noch mal damit beschäftigt, mit diesem Fall. A, was ist da eigentlich passiert, auch mit der Polizei? Warum ist die quasi möglicherweise ein Stück weit dazu gedrängt worden, so eine unbedachte Äußerung zu tätigen? Und welche Rückschlüsse zieht er eigentlich daraus auch für die Arbeit der Medien? Und sein Hauptcredo ist eigentlich, man muss, und das gilt für die Polizei genauso wie für Medienschaffende, die Standards wahren, auch wenn der Mob drängt. Also er sagt schon, er versteht, ja, in solchen Situationen, wenn da irgendwie Terror sozusagen im Spiel ist und ganz vieles unklar ist, dann wird manchmal, so schreibt er schon häufiger, der Tod des Täters gefordert, bevor man den kennt, bevor man überhaupt weiß, was eigentlich tatsächlich passiert ist und irgendwelche verlässlichen Informationen vorliegen würden. Soweit sagt er Verständnis auch für eine Polizeibehörde, die ja positiverweise auch bei Twitter aktiv ist, dass dann irgendwann da vielleicht mal die Nerven durchgehen und nicht alles sozusagen immer bis ins Letzte durchdacht ist. Aber trotzdem sagt er, das, was da passiert ist, das hätte nicht passieren dürfen, denn er sagt im Grunde, diese Information, dass es sich um einen Täter oder einen Fahrer mit ohne Migrationshintergrund handelt, der spielt überhaupt für den Fall gar keine Rolle. Und er vermutet sogar, was soll das eigentlich heißen? So hätte man da gleich schreiben können, das war übrigens ein richtiger Deutscher. Also er meint, dass solche Ausdrücke und auch vielleicht Zusätze, die erstens nicht nötig sind, aber zweitens vor allen Dingen Vorurteile weiter schüren. Und dann sagte, das dürfen eben weder Behörden noch Medien machen. Sie müssen im Grunde, so wie das eigentlich auch bei Namen von Tätern sozusagen aus gutem Grund so gehandhabt wird, solche Dinge für sich behalten. Gerade wenn sie im Kontext der konkreten Fakten irrelevant sind. Und das ist tatsächlich ein Appell, den er am Ende eben an beide richtet, Polizei wie Medien.
Ich fand das ganz interessant. Er hat hier vom Mob gesprochen. Sebastian, du hattest, als wir über Breitbart gesprochen, schon von einem Brandbeschleuniger gesprochen. In dem Fall vom Medium, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass so Kommentarspalten, sei es jetzt auf Facebook oder auch auf Twitter oder auch im Kommentarbereich einer Webseite, dass die auch so ein bisschen als Brandbeschleuniger wirken können, wo es dann vielleicht für Medien oder halt in diesem Fall auch für die Polizei nicht einfach ist, so die Standards einzuhalten. Erlebst du das auch so?
Ja, wir sehen diese Entwicklung ja schon seit anderthalb, zwei Jahren im Prinzip. Und das muss man mal ganz, ganz offen so sagen. Die Menschen, die sich mit diesen Kommentaren beschäftigen, die sind entweder wahnsinnig hart gesotten oder haben irgendwann auch ein psychisches Thema. Also wenn man sich den Schmutz, der da durchläuft, jeden Tag von früh bis spät antut, ich kenne einfach ein, zwei Fälle von Menschen, die im Community Management beschäftigt waren und weiß man nicht so genau, wie die sich beruflich weiterentwickeln, weil es einfach so heftig war. Nun waren die auch ein bisschen psychisch zarter beseitigt, aber trotzdem ist das ein Thema, was man sehr ernst nehmen muss. Und das ist schon sehr, sehr unappetitlich, was da in den Kommentarspalten bei Facebook und auf den Seiten so aufläuft.
Ohne jetzt vielleicht über konkrete sozusagen Kollegen und Medien aus Deutschland zu sprechen, findest du denn, dass insgesamt die deutschen Medien mittlerweile einen ganz guten Umgang mit diesen Kommentaren gefunden haben, oder ist das alles noch relativ schwierig?
Doch, ich finde schon. Ich glaube, dass viele Nachrichtenseiten ihren Weg gefunden haben. Einige haben die Kommentare komplett abgeschaltet. Das halte ich persönlich für einen falschen Weg, weil das irgendwie dem Internet das nimmt, was es eigentlich ist. Ein sehr starkes Dialogmedium. Andere haben gutes Community-Management. Ich glaube, es gibt kein perfektes Community-Management. Es gibt immer Dinge, die durchrutschen, die sind ärgerlich, damit muss man dann sofort umgehen. Ich glaube, das Problem sind oft die Facebook-Seiten. Ich sehe das bei uns auch. Dann erscheinen Texte und man hat innerhalb von 3 Stunden 860 Kommentare oder noch mehr. Und die alle zu lesen, das alles anzuschauen, ist schon geht an die Grenzen dessen, was ein paar Menschen leisten können. Da gibt es aber jetzt immer bessere technische Lösungen, die eben entsprechende Kommentare auch verhältnismäßig treffsicher rausfiltern können. Insofern denke ich, dass sich die ganze Geschichte verbessern wird. Ich sehe auch insgesamt eigentlich eine leichte Entspannung der Lage bei uns auf der Seite zumindest. Was entweder daran liegt, dass die Leute verstehen, wofür wir stehen, für eine offene Gesellschaft, für Toleranz, und dann einfach woanders hingehen, um ihren Schmutz abzulassen.
Das Interessante aber ja dabei ist, dass die wahrscheinlich der Social Media Redakteurin bei der Polizei irgendwo dann mit diesem Klarstellungstweet da wie so eine Art Hutschnur geplatzt
absolut
sein muss.
Ja.
Und da ist jetzt diese Debatte über den Begriff Migrationshintergrund, wie wir ihn in den Medien benutzen sollen, dann ja auch nochmal aufgeploppt. Wie siehst du diese Debatte?
Ja, ich Es ist ein schwieriges Thema. Also wir tun uns wahnsinnig schwer mit dem Thema. Wir diskutieren sehr viel darüber, sollte man die Nationalität nennen. Ich glaube, es muss einen begründeten Sachbezug zur Tat geben. Das sehe ich so. Gleichzeitig, was entsteht durch diese Debatte? Eigentlich ja auch so ein Gefühl, dass die Nationalität eines Täters eine extrem wichtige Bedeutung für alle möglichen Taten hat. Und das hat sie nicht. Also ich glaube, wir überschätzen im Moment die Nationalität als Erklärung für bestimmte Taten. Und das ist eben die Gefahr auf der anderen Seite.
Aber ist es nicht so, dass doch immer mehr Menschen im Sinne dieser ganzen Populismusbewegung auch das Thema Nationalstaatlichkeit und damit eben auch das Thema Nationalität und doch viel wichtiger und ernster nehmen, als es vielleicht ist?
Ja, oder Herr Peller, um das mal bis nochmal fortzuführen.
Ja.
Dieses Argument, was ja Medien seit Jahrzehnten anführen, ja, führt ja sogar dazu, dass das einige richtig auch ausnutzen, indem sie dann zum Beispiel dann unterschwellig sagen, ja, indem ihr die Nationalität nicht nennt, verschweigt ihr uns ja was. Und das Misstrauen gegen die Medien, was sie ja eigentlich vermeiden wollen, wird dadurch ja noch größer. Also das ist ja perfide.
Das kann man ja sogar noch eine Stufe weiter drehen. Ich meine, die Sächsische Zeitung hat ja entschieden, bei jeder Meldung dazu zu schreiben, welche Nationalität der Täter hatte, sei es deutsch, sei es ausländischer Herkunft. Und der Hintergrund, den der Chefredakteur erklärt hat, der Hintergrund ist einfach, dass er sagt, sobald wir es nicht dazu schreiben, glauben die Leute sowieso, es waren ein Asylbewerber oder ein Flüchtling oder ein Ausländer. Sächsische Zeitung, also das mag eine andere Community sein, aber das muss man mal so hinnehmen, dass so hat er die Entscheidung begründet, die ich verhältnismäßig radikal finde.
Glaubst du, dass man das theoretisch auch auf andere Bereiche von Deutschland übertragen sollte?
Nee, ich glaube nicht. Also wir sollten dem entgegenwirken, dass die Nationalität als ein so wichtiger Faktor bei aller Art von Verbrechen hinzugezogen wird. Ich halte das für falsch.
Und ich glaube, dass auch diese Debatte auch in den nächsten ähnlichen Fällen, also wenn irgendwas passiert, wo ein Terrorverdacht da ist, dass die uns da auf jeden Fall auch begleiten wird. Sebastian Matthes ist unser Gast hier heute Abend bei Die Radio Wissen.
Die Radio Wissen.
Was mit Medien? Das schöne Medienmagazin. Sebastian Matthes, der Chefredakteur der HuffPo Deutschland, ist heute unser Gast. Ja, fast schon gewesen. Die Sendung ist fast schon vorbei. Aber ein bisschen haben wir noch.
Ja, und vor allem, es ist ja schade, also wenn wir jetzt mit dir über die Medienthemen der Woche gesprochen haben, dass es eigentlich alles sehr schwere Themen, fast schon Depri-Themen waren. Lass uns noch über was Schönes reden.
Unbedingt.
Ja, wir können über Snapchat reden. Du könntest aber auch ein bisschen erzählen, wie ist denn das jetzt bei der Huffington Post ohne Arianna Huffington ganz vorne an der Spitze?
Ist das überhaupt
Spitze?
Schön?
Oder ist es nicht schön? Weiß ich nicht. Also, oder hast du ein anderes schönes Thema?
Also Snapchat können wir, glaube ich, schnell abhandeln. Es war verhältnismäßig reflexhaft, wie die deutschen Journalisten auf den Börsengang reagiert haben. Ich würde mal sagen, abwarten.
Ja.
Huffington Post ohne Arianna, ich meine, da haben wir verloren unsere Galionsfigur. Gleichzeitig ist mit Lydia Polgreen eine neue Kollegin von der New York Times zu uns gewechselt, die ganz, ganz Großes vorhat, die einen großen, auch internationalen Blick auf Dinge hat und das ganze Netzwerk international ausrichten möchte. Sie ist jetzt 6 Wochen da. Ich glaube, wir werden Großes von ihr hören. Wir haben selbst noch nicht so wahnsinnig viel von ihr gehört, weil das erste Treffen, das die internationalen Chefredakteure haben, irgendwann erst in den nächsten 2-2,5 Monaten in New York sein wird. Aber dann gibt es garantiert mehr zu berichten und sie will auf jeden Fall das politische Profil der Seite stärken und an diesem Weg, den Arianna eingeschlagen hat, auf jeden Fall weiterarbeiten.
Gibt es sonst noch irgendwas Schönes, das dir in den letzten Wochen im Netz aufgefallen ist, außer auf eurer Seite? Das klammern wir jetzt mal auf.
Ja, also ich glaube, dass wir ich hätte mir insgesamt mehr schöne Dinge gewünscht. Ich glaube, dass es gab vor ein paar Tagen mal so einen Text, in dem der analysiert wurde, dass diese ganze Entwicklung rund um konstruktiven Journalismus eigentlich gestorben ist. Ich glaube, das stimmt nicht ganz. Es gibt immer noch tolle Ansätze, aber ich glaube, dass das eine ganz, ganz großartige und wichtige Entwicklung war, wo wir auch als Medien große Glaubwürdigkeit zurückgewinnen können, weil ich glaube, die Welt ist nicht, also es gibt viele Dinge, schlimme Dinge, die passieren, aber sie ist nicht in allen Beziehungen so schlecht, wie Medien darstellen. Und vielleicht sollten wir daran ein bisschen arbeiten.
Und ich glaube, Stichwort konstruktiver Journalismus, für Deutschland glaube ich nicht daran, dass es einzelne Medien gibt, die nur konstruktiven Journalismus machen, sondern ich glaube, dass bestehende Medien zum größten Teil viel konstruktiver arbeiten müssten.
Ja, klar.
Das ist so eher der Weg, den ich da sehe.
Wir müssen lernen, anders zu denken, anders auf die Welt zu schauen. Wir müssen sagen, was nicht funktioniert, wir müssen die Probleme benennen und dann müssen wir uns mit den Menschen und Organisationen beschäftigen, die daran arbeiten, diese Probleme zu lösen. Und das ist mein ganz großer Vorsatz auch für dieses Jahr, da noch viel stärker zu werden.
Den erfüllen wir jetzt auch direkt und sagen, was nicht geht, nämlich, dass wir jetzt weiterreden, weil
oh nein.
Gleich kommen schon die Nachrichten. Sebastian Martes, herzlichen Dank, dass du uns heute Abend besucht hast, die Medienthemen der Woche zu begleiten. Hat Spaß gemacht. Danke für deinen Besuch.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Gerne.
Herr Peller?
Ja.
Wir hören uns nächste Woche wieder.
Ich glaube.
Da bin ich übrigens schon in Texas.
Oh je.
Juhu! Und wir haben Besuch von Carline Mohr. Sie ist CVD Audience Development bei Spiegel Online. Und das ist ja ein ganz neues Berufsfeld. Audience Development, Audience Engagement. Was das ist, das wird uns Carline Mohr erklären.
Verstehst du endlich mal, was du auch machst, ne?
Ja. Und bis dahin wünsche ich euch eine mediale Zeit.
Die Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.